ARD Sounds.
6 Uhr morgens in Deutschland, 3 Uhr morgens in Kap Verde. Und Jens, eigentlich müssten wir uns an dieser Stelle für unseren bodenlosen Folgentitel irgendwie entschuldigen, oder? Aber der passt ziemlich gut.
Ich finde den super.
Ich finde den auch super. Wir hören doch mal rein.
It's over!
Bidon! Bidon!
C'est terminé!
And that is it!
Senza schon!
Surprise in Atlanta!
Magnifico!
Dan een spectaculair resultaat.
Historie!
Spain 0! Cape Verde 0.
Orolica de Spela 0-0.
0-0.
Cabo Verde 0-0.
This is extra special.
Acabo, acabo, acabo.
Die WM hat ihre erste echte Sensation und wir haben einiges zu besprechen im Sportschau-WM-Update. Ja, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Es war kein Traum, es ist tatsächlich passiert. Das Internet hat einen neuen Shootingstar.
Die blauen Haie.
Nee, einer von den blauen Haien, nämlich Vosinha, der Torhüter. Der hatte vor dem Spiel 40.000 Follower und hat, als ich zuletzt geguckt habe, was ungefähr so eine Stunde her ist, 5 Millionen.
5 schon?
Ja, und das hat, finde ich, einen richtig guten Grund. Aber ich habe mich auch gefragt, wenn du jetzt die Wahl hättest, würdest du lieber 0-0 gegen Spanien spielen oder ein Tor gegen Manuel Neuer schießen?
Ich würde lieber 0-0 gegen Spanien spielen.
Echt? Ich glaube, ich würde das Tor nehmen, weil du so diesen einen Moment im Spiel hast, wo du komplett ausrasten kannst.
Ja, aber dieses,
vor allem, wenn es das 1-1 ist.
Das 0-0 ist ja so, da kannst du dich ja so richtig dran klammern. Da steht ja dann ein Punkt in der Tabelle und beim
das
Tor,
stimmt.
Ja gut, da kannst du dich
da steht ein Tor in der Tabelle.
Kannst du dich natürlich auch dran klammern, aber es bringt halt deinem Team nichts.
Weil ich glaube auch ganz ehrlich, die Fans von Kap Verde, die im Stadion waren, die hätten das genauso unterschrieben. Das sagt nämlich auch unser Reporter Thomas Kunze.
So, der Jubel, den ihr jetzt hört, der kommt von den in blau gekleideten Fans der blauen Haie von der Westküste Afrikas. Kap Verde holt den Punkt beim WM-Debüt gegen den Weltmeister von 2010 gegen Spanien. Ein absurdes Fußballspiel. Habe ich selten gesehen, sowas. Die Spanier spielen fast 800 Pässe. Schießen 25 Mal aufs Tor, haben 11 Eckbälle, aber sie kriegen den Ball nicht untergebracht, weil das alles nicht gereicht hat. Zu wenig Tempo, zu wenig Aggressivität, zu wenig Intensität. Und das hat Kap Verde geholfen, hier für die erste Sensation dieser WM zu sorgen. Wenn die das hier gewonnen hätten, dann hätte das Stadion von Atlanta tatsächlich ein neues Dach gebraucht. So freuen sich erstmal alle und Spanien muss sich was überlegen. So sind sie auf keinen Fall WM-Mitfavorit.
Ja, Kap Verde wurde Abwerde. Das war schon richtig krass. 26-6 Torschüsse für die Spanier wohlgemerkt. Und keiner ist im Tor gelandet, obwohl die Topstars dann im Laufe des Spiels ja trotzdem spielen mussten.
Ja, so nach und nach, ne? Vielleicht, wie hast du das wahrgenommen? Zu spät?
Boah, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass, ja, vielleicht hat das De La Fuente irgendwie so ein bisschen unterschätzt, weil, also Lamine Yamal kam ja so in der 71. Minute. Und ich glaube, dass er bis dahin dran geglaubt hat, dass auch die Jungs, die auf dem Platz stehen, das irgendwie hinkriegen. Und dann hat er gedacht, okay, na gut, dann werfe ich halt einen von denen rein, das wird schon reichen. Und dann hat er halt nach und nach gemerkt, dass es offensichtlich nicht reicht. Obwohl das ja erst danach aussah, als würde Yamal schon reichen, um zumindest genug Gegenspieler zu binden und den anderen dann die Räume zu geben.
Ja, als er reinkam in der 71. Minute, da sind dann direkt so ein, zwei gute Chancen entstanden. Dann kam eine Dynamik ins Spiel, eine leichte. Aber so insgesamt muss man doch sagen, Spanien hat die komplett unterschätzt.
Ja, also ja.
Ja,
Spanien,
aber also,
ja, doch, Spanien da ist davon ausgegangen, dass auch ein bisschen weniger Leistung reicht, um gegen sie zu gewinnen. Ja,
vielleicht haben sie auch so einen destruktiven tiefen Block gar nicht so sehr erwartet, sondern vielleicht sogar ein bisschen mehr Aktivität.
Meinst du?
Naja.
Wäre schon.
Also, wenn du, ansonsten erschließt sich mir nicht so richtig, wenn du gegen so einen tiefen, physisch starken Block 90 Minuten Fußball spielst, du brauchst ja irgendwie eine gewisse Art von Dynamik, um mal was Überraschendes zu kreieren, um mal eine Torchance zu bekommen. Und dann lässt De La Fuente, Lamine Yamal, Nico Williams und Dani Olmo, die für mich so die besten Dribbler im Team der Spanier sind, lässt er alle auf der Bank.
Ja, aber das hat ja mit Verletzungen
zu
tun.
Ja, na klar.
Also es war ja von vornherein klar, dass die nicht von Anfang an spielen werden, beziehungsweise nicht über die volle Distanz gehen können.
Ja, aber dann komme ich doch vielleicht vor der 70. Minute auf die Idee. Weil es hieß ja eigentlich, dass sie zumindest alle schon wieder so weit sind, dass sie bald in die Nähe der vollen Kräfte
vielleicht
kommen.
Vielleicht hat das auch gar nicht zu 100% gestimmt. Kann ja auch sein. Und natürlich würde ich auch versuchen, gegen so einen Gegner dann meine Topstars zu schonen, damit ich sie im Verlauf des Turniers dann auch wirklich habe. Weil du willst sie ja nicht zu früh reinwerfen und dann nachher fehlen sie dir im 16., 8., Viertelfinale.
Ja, bin ich bei dir. Aber dann, das zeigt ja dann auch wieder, dass sie die unterschätzt haben. Und dann war halt auch der Plan jetzt nicht der richtige für Kap Verde.
Ja, vielleicht ist es aber auch einfach die WM der Underdogs. Weil ich finde, das war ja jetzt nicht der Erste, der überrascht hat. Es war die größte Überraschung, das auf jeden Fall. Es war das einzige Spiel bisher bei dieser WM, das 0-0 ausgegangen ist. Aber nicht das einzige Unentschieden in der vergangenen Nacht. Weil das ist offensichtlich jetzt das Ergebnis, an das wir uns gewöhnen müssen. Iran gegen Neuseeland war ja das letzte Spiel, was wir gesehen haben, beziehungsweise halt was angepfiffen wurde. Und ich finde, wenn alle Spiele in der Nacht so wären, würde ich das gerne unterschreiben. Da bleibe ich gerne für wach. Es war sehr viel los, ein 2-2 am Ende. Aber dieses Spiel hat natürlich nicht nur sportlich für Schlagzeilen gesorgt. Wir haben gestern ausführlich mit unserem Reporter Matthias Friebe drüber gesprochen, der ja vor Ort ist. Und er hat uns heute auch eine Sprachnachricht aus dem Stadion geschickt.
Also das war nicht nur sportlich ein höchst unterhaltsames Spiel, sondern es war ja auch politisch sehr aufgeladen heute hier in Los Angeles. Das hat schon vor dem Spiel angefangen. Da gab es eine Demonstration vor dem Stadion. Ich würde sagen, einige hundert Fans, die gegen das Regime in Iran protestiert haben und die immer auch die alte iranische Flagge gezeigt haben mit Löwe und Sonne, die von der FIFA für diese Spiele untersagt worden ist, die man nicht reinbringen durfte. Deswegen war es die große Frage, ob sie es schaffen würden, die Fans. Das haben sie geschafft. Hunderte waren im Stadion. Die FIFA hat die dann aber über Kameras ausfindig gemacht und während des Spiels auch wieder eingesammelt und den Fans weggenommen. Insgesamt muss man sagen, eine sehr laute Atmosphäre, aber eine friedliche Atmosphäre, die dann auch zum Ergebnis zum 2-2 am Ende passt.
Das ist auf jeden Fall positiv, finde ich.
Ja, Spiel doch auch, oder?
Ja, Spiel, wie gesagt, ich bin Fan. Ich würde mir wünschen, dass wir öfter so entertained würden in der Nacht. Also es ging hin und her, Neuseeland ist in Führung gegangen, Iran hat ausgeglichen, Neuseeland ist wieder in Führung gegangen, Iran hat wieder ausgeglichen. Es waren schöne Tore mit dabei. Also ich mag's.
Ja, sehr abwechslungsreiches Spiel. Auch da fand ich wieder erstaunlich, welche Rolle diese Cooling Breaks immer zwischendurch spielten. Ne?
Ja.
Irgendwie war so immer, wenn diese Getränkeunterbrechung dann kam, war es wieder so eine Art Momentum-Changer. Dann hat wieder die andere Mannschaft das Ruder übernommen und am Ende, ja, weiß ich gar nicht, können beide mit dem Punkt leben?
Glaube ich schon. Also es ist, wie gesagt, generell ja besser, wenn du einfach mal mit einem Punkt startest. Ich glaube, verlieren wäre echt, hätte schon so mehr oder weniger das vorzeitige Aus bedeuten können. Und da in der Gruppe halt alle einen Punkt haben, weil Belgien und Ägypten ja auch nur unentschieden gespielt haben. Es ist, glaube ich, okay. Natürlich wäre ein Sieg super gewesen.
Ja, du musst ja, also du brauchst ja eigentlich, mit einem Punkt wird es schwierig, als Gruppendritter weiterzukommen.
Ja, aber das heißt, du brauchst noch einen Sieg, dann bist du bei 4 und dann bist du relativ sicher weiter. Du
spielst aber gegen die stärksten Teams aus der Gruppe noch, ne?
Das stimmt. Wollen wir auf das Spiel gucken? Auf Belgien gegen Ägypten, 1-1 unentschieden ausgegangen. Ein verdienteres Unentschieden gibt es wohl nicht, denn Torschussbilanz 15-15, Ballbesitz 50-50 und die X-Goals waren auch 1,6-1,5 pro Belgien. Also das ist doch ein klassisches Unentschieden-Spiel.
Und auch da hat wieder diese Getränkepause, finde ich, so total dazu geführt, dass immer wieder das Spiel so die Richtung verändert hat. Ne? Also Belgien total passiv reingekommen, auch gar kein Spieltempo drin, viele Unkonzentriertheiten, Abspielfehler. Deswegen war die Führung für Ägypten am Anfang, finde ich, total verdient. Und das hat sich dann aber nach dem Cooling Break so geändert, ne? Weil dann irgendwie auf einmal Belgien das Ruder übernimmt. Rudi Garcia, der Trainer der Belgier, hat diese Pause auch genutzt, um nochmal taktisch so ein bisschen was zu verändern. Also zum Beispiel Doku und Trossard haben die Seiten getauscht. Das hat dann schon mal so ein bisschen für Verwirrung bei den Ägyptern gesorgt. Und dann kam halt Belgien nach und nach rein. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann ja auch wieder ähnlich. Ne? Also auch da gibt es ja so Phasen, wo beide das Spiel bestimmen. Am Ende ist so das Ausgleichstor ja dann ja aber doch verdient, oder? Also Lukaku ist es ja nicht, sondern es ist ja ein Eigentor.
Ja, also die Geschichte ist halt ganz geil. Er kommt rein und es ist quasi die erste Aktion, die er bringt. Ich habe wirklich am Anfang gedacht, geil, der kommt rein, macht ein Tor. Es ist offiziell ein Eigentor, aber es ist sowas. Also eigentlich sind 70% von diesem Tor gehören ihm mindestens.
Ja, mindestens auf jeden Fall. Also er zwingt dieses Eigentor ja quasi. Und auch da ist es ja, der Wechsel sorgt dafür, dass sich im Spiel halt so ein paar Sachen verändern. So, ne? Also Lukaku als anderer Stürmertyp als der Kettelare vorher, der ja eher so ein bisschen schwimmend ist, der sorgt direkt dafür, dass du eine andere Dynamik reinbekommst, weil der halt auch als Wandspieler ganz gut funktioniert. Und auch das ein Kniff von Rudi Garcia und am Ende ein gerechtes Ergebnis, wie ich finde.
Finde ich auch. Und damit haben wir, ja, ich weiß, es ist der erste Spieltag, aber wir haben drei Gruppen, in denen alle vier Teams jeweils einen Punkt haben. Denn auch Saudi-Arabien gegen Uruguay war ein 1:1. Die Underdogs liefern einfach ab. Die vermeintlichen Favoriten müssen oft im Rückstand hinterherlaufen. Das könnte echt so eine WM der Überraschungsteams werden, finde ich.
Ja, wie hast du Uruguay wahrgenommen?
Die waren, glaube ich, auch am Anfang überfordert. Also, weil
überfordert?
Sie, ja, überfordert im Sinne von tiefstehender Gegner. Und sie hatten einfach keine Ideen daran, ja, irgendwie durchzukommen durch die Abwehr.
Ja, so ein bisschen uninspiriert im Spiel nach vorne, ne? Zu abwartend auch irgendwie. Das 1-0 für Saudi-Arabien ist dazu dann auch noch grottenschlecht verteidigt.
Mhm.
Das ist ja einfach eine Ecke und so ein Kopfball vom Elfmeterpunkt. Und den lässt der Torwart abprallen und da gucken dann irgendwie 5, 6, 7 uruguayische Spieler zu, wie der Ball über die Linie gedrückt wird, dieser Abpraller davon. Zur zweiten Halbzeit nimmt der Trainer von Uruguay Darwin Núñez raus.
Ja.
Der hatte bis dahin genau, wie viele Ballkontakte, weißt du?
2?
5. In der ganzen ersten Halbzeit. Und das verändert das Spiel. Dann kommt Canobbio rein und dadurch gibt's mehr Wucht über den Flügel. Und Federico Valverde ist ja so der größte Star von Uruguay, kommt dadurch überhaupt erstmal in Positionen, wo er dann auch irgendwie dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann. Und dieser Flankenfokus sorgt dann am Ende dafür, dass die halt dann doch auch verdient zum Ausgleich kommen. Und irgendwie fühlt sich's am Ende ja so ein bisschen auch so an, als könnten sie sogar fast das Spiel noch so ganz drehen, ne?
Ja, voll. Also ich habe auch eigentlich damit gerechnet, dass sie es noch drehen. Aber so haben wir uns im Verlaufe der Nacht gesteigert von 0-0 über 1-1, 1-1 zu 2-2. Ich finde damit.
Also meinst du alles zusammengerechnet?
Alles
oder was?
Zusammengerechnet sind wir bei einem 4-4.
Aber es haben jetzt insgesamt 4 südamerikanische Teams gespielt bei dieser Weltmeisterschaft und kein einziges hat bisher gewonnen.
Auch krass, ne?
Ja.
Dann bin ich mal gespannt, was Argentinien liefert. Aber darüber reden wir gleich. Erstmal geht's für uns nach Winston-Salem zu unserer DFB-Reporterin Carina Dilk. Und bei ihr dürfte es aktuell sehr ruhig sein.
Ja, genau. Also hier war es ein bisschen ein ruhigerer Tag, quasi schon mal Entspannung und Kraft tanken. Also die Spieler, die gestern weniger Zeit auf dem Platz hatten und die auch auf der Bank saßen, die mussten nochmal schwitzen. Das hat Geschäftsführer Sport Andreas Rettich uns verraten und die waren nochmal richtig trainieren, also Woltemade und Co. Und die anderen hatten ja Regenerationstraining und dann tatsächlich frei und da durften jetzt auch eben schon Family and Friends mit ins Camp und da ein bisschen gemeinsam die Zeit verbringen und genießen, weil jetzt wirklich gestern und heute volle Kraft Richtung Entspannung ist.
Also Familientag klingt ja so ein bisschen nach Papa krallt sich die Kids und muss mir denen den Streichelzoo. Was haben die denn gemacht?
Ja, boah, Streichelzoo, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Vielleicht gibt es da noch Möglichkeiten, außer das Eichhörnchen natürlich.
Ja, Klettergarten vielleicht oder so.
Nee, genau, aber was wir hier auf jeden Fall mitbekommen, also im Camp gibt es genug Möglichkeiten, dass man sich da ein bisschen austoben kann. Also allein die Pool-Action ist, glaube ich, ein ganz guter Spot, um auch gemeinsam Fußball zu gucken, weil die haben da auch eine Leinwand. Also die können vom Pool aus direkt alle Spiele sich anschauen und es gibt auch so ein Sprungbrett, da können sich alle nochmal verkünsteln, aber aufpassen, wir brauchen euch noch. Genau, aber da kann man wirklich gut chillen und gute Zeit genießen und mit Family oder auch ohne.
Ja, wie sehen jetzt so die kommenden Tage aus? Was steht jetzt als nächstes an?
Ja, also auf jeden Fall Zeit für Family und Friends und auch Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger hat gesagt, das ist wirklich so elementar, da auch mal runterzukommen und er hat gesagt, nicht immer nur das Gesicht von Thomas Müller zu sehen. Also ich glaube, da sind alle dankbar für ein bisschen Abwechslung. Und was ich mir ganz gut vorstellen könnte, dass heute Abend ein, auch hier regional in Winston-Salem, sportmäßig ganz schön gut was abgeht und zwar die Winston-Salem Dash, das ist der Baseball-Club hier. Die haben ein Heimspiel und also ein Parkticket $10, ist doppelt so viel kostet ein Ticket. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht, wenn man mal ein bisschen US-amerikanischen Sport nochmal anders kennenlernen möchte, was hier richtig abgeht, dann könnte das vielleicht eine Adresse sein, wo man sich mal hin verirrt als DFB-Team.
Vor allem nicht vergleichbar mit den Ticketpreisen bei der WM.
Aber ist das Geld wirklich in der Mannschaftskasse, Carina? Das musst du uns dann investigativ auch noch recherchieren.
Ja, also wir schauen mal. Vielleicht bleiben auch alle im Camp und bleiben am Pool, aber das wäre auf jeden Fall eine ganz nette Möglichkeit, ja, sich mal auch wie Dennis Undorf gesagt hat, ne, Freigang ist auf jeden Fall morgen möglich. Ansonsten ist natürlich in Winston-Salem, ja, es gibt auch Bars, Restaurants, also man kann auf jeden Fall auch mal ein bisschen durch die Stadt schlendern, aber das Programm, ja, hält sich dann auch in Grenzen. Deswegen, wenn Sport, dann auf jeden Fall morgen zum Baseball.
Naja, ganz ehrlich, wenn jeder Torschütze da irgendwie einen Fuffi sponsort, dann reicht das auch für das komplette Team, um zum Baseball zu gehen.
Ja, genau. Und es gibt ja auch noch die ganzen, die zum allerersten Mal überhaupt ein WM-Tor gemacht haben. Und ach, da ist genügend Geld übrig auf jeden Fall.
Boah,
aber ich höre hier die ganze
Mannschaftskasse voll.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich höre die ganze Zeit immer nur frei, chill hier, chill da, Kaffee. Wann ist denn mal Vorbereitung auf Elfenbeinküste?
Ab Mittwoch ist voller Fokus dann auf die Elfenbeinküste. Aber auch Joshua Kimmich wird sich heute noch den Fragen der uns und der anderen Pressevertreter hier stellen. Also der hat nicht ganz, ganz frei, sondern der muss noch ein bisschen hier Nachklapp machen sozusagen zum Curaçao-Spiel. Und dann wird am Mittwoch wieder voll trainiert, volles Programm, volle Pressekonferenz. Aber ja, Kimmich ist heute schon am Start.
Ja, danke dir, Carina. Ich hoffe, du kannst auch ein bisschen die Füße in den Pool hängen. Und ich würde sagen, wir stellen uns das jetzt auch einfach mal vor.
Als würden wir die Füße in den Pool hängen.
Ja, dass wir am Pool sitzen, die Leinwand ist runtergefahren, 21 Uhr heute Abend, Frankreich gegen Senegal. Was werden wir da für ein Spiel sehen, Jens?
Also nach den Spielen, die wir jetzt so zuletzt gesehen haben, bin ich mir da nicht mehr so zu 100% sicher. Mein erster Impuls war jetzt zu sagen, ein gutes. Was denkst du denn?
Ich denke eigentlich auch, weil Frankreich für mich immer noch der Top-Favorit auf den Titel.
Das sagtest du bereits.
Das habe ich schon mal erwähnt. Ich glaube, ich bin auch gar nicht die Einzige. Also so ein richtiger Geheimtipp ist das nicht. Ja. Aber Senegal ist ja auch auf jeden Fall ein Team, was man auf dem Zettel haben könnte. Also K.O.-Phase traue ich denen auf jeden Fall zu.
Ja, auf jeden Fall. Also die sind ja nicht umsonst Afrikameister, mehr oder weniger. Klar, Titel wurde aberkannt wegen dieses Skandalfinals.
Wir erinnern uns.
Aber das ist schon eine spielstarke Mannschaft. Es ist auf jeden Fall eine sehr ausgeglichen besetzte Mannschaft. Du hast Sadio Mané als Topstar natürlich noch dabei, aber du hast auch Nicholas Jackson, du hast Ismail Assar von Crystal Palace, du hast den Youngster von PSG, Ibrahim Bay. Also da könnte ich jetzt noch ein paar Namen aufzählen. Das ist schon eine Mannschaft, die auch ja so gewachsen ist und die auch Bock hat auf Fußball, also auf Offensivfußball. Und da bin ich mir dann halt nicht so sicher, was jetzt Frankreich liefern wird. Ne? Also ich rechne eigentlich eher wieder damit, dass die so ein bisschen destruktiver unterwegs sein werden.
Das scheint ja auch der Plan zu sein. Ne? Didier Deschamps hat ja angekündigt, dass er das Ganze eher defensiv angehen will, was mich ein bisschen wundert, wenn man halt auf diesen Kader guckt. Wenn du denkst, von der Offensive wären 5 Nationen eigentlich glücklich, wenn sie 1 oder 2 davon hätten. Deswegen fände ich es auch so ein bisschen schade, ne, wenn sie dann wirklich nicht die spielerische Klasse ausnutzen würden. Die haben allein 5 Champions-League-Sieger im Kader.
Ja, also bei der Europameisterschaft in Deutschland haben sie am Ende ja, glaube ich, insgesamt nur 3 Tore gemacht aus dem Spiel. Ne?
Oh ja,
und,
ja, stimmt.
Der Unterschied jetzt ist, Olise ist dabei und ich finde, Rayan Cherki ist halt auch nochmal ein richtiger Faktor, was das angeht, weil der halt auch so unerwartete Dinge noch mit reinbringt. Und das dann halt in der Kombination mit wer auch immer dann da spielt, ne? Bakula, Doué, Mbappé, keine Ahnung. Das ist halt eben auch noch so ein Thema. Wird es möglich sein, dass in diesem Kader durchgängig Friede herrscht? Mhm. Weil Didier Deschamps wird ja ohne Topstars auf die Bank zu setzen kein Spiel bestreiten können.
Ja.
Und kriegen die es hin, alle an einem Strang zu ziehen? Haben sie unter Didier Deschamps ja eigentlich häufiger. Aber es gab ja auch schon französische Nationalmannschaften, in denen das dann echt ein Problem war.
2010 war das, ne?
Ja, das war dieser riesige Aufstand da gegen Raymond Domenech damals.
Genau.
Aber das ist ja wirklich schon sehr, sehr lange her. Aber das ist so für mich echt, also die können eigentlich nur an sich selbst scheitern.
Ich wollte gerade sagen, versuchst du da gerade das nächste Favoritenstraucheln herbeizureden oder geht es dir nur darum, dass mein WM-Tipp nicht aufgeht?
Du, auf gar keinen Fall. Ich gönne dir natürlich sofort jeden Erfolg im Tippspiel, wie immer. nee, ich will auch gar kein Straucheln herbeireden, aber ich finde jetzt so, die Ergebnisse haben teilweise schon bemerkenswerte Szenarien so hervorgeholt und ich bin einfach total gespannt darauf, wie Frankreich jetzt in dieses Turnier startet.
Ja, ich auch. Und die Gruppe I, in der Frankreich natürlich ist, hat dann auch das Spiel um 0 Uhr Irak gegen Norwegen. Das ist, finde ich, auch so eine kleine Wundertüte, weil Norwegen ja auch eins der Teams ist, von denen man unfassbar viel erwartet bei dieser WM. Und ich aber nicht genau einschätzen kann, ob die das wirklich, also ob die diesem Druck quasi gewachsen sind. So ein bisschen wie die Schweizer.
Also hast du dieses Mannschaftsfoto gesehen, ja, was sie gemacht haben.
Mit den Wikinger-Kostümen. Ja. Nur geil. Ja. Also wirklich nur
und
geil.
Erling Haaland sieht original aus wie Björn Eisenseite von Vikings, oder?
Ich habe die Serie nicht gesehen. Keine Ahnung.
Also da habe ich sofort gedacht, okay, also wenn das nicht eine erfolgreiche Weltmeisterschaft wird, weiß ich es auch nicht. Das ist so on point, dieses Bild. Und ich habe total Bock auf die, weil ich total fasziniert davon bin, was sich da in Norwegen entwickelt hat. Mhm. So, also ne, mal losgelöst auch von Erling Haaland, von Ødegaard, von Sørloth. Auch so dieses Selbstverständnis und dieses Selbstbewusstsein, das Ståle Solbakken, der Trainer dieser Mannschaft, eingeimpft hat. Das ist das Team mit den meisten Toren in der WM-Quali in Europa gewesen.
Ja, 16 davon waren von Erling Haaland alleine. Ne?
16 von, ja, ja, na klar, also der ist natürlich ein überragender Faktor. Ne? Aber das Ganze ist halt auch so auf so eine sehr, sehr strukturierte Ballbesitz, Art und Weise angelegt, mit 90% Passquote und einem total hohen Tempo, krasses Gegenpressing. Und das ist auch was, so eine Facette, das ist so ein frisches Team irgendwie, wo ich echt Bock drauf habe, die jetzt bei der WM zu sehen.
Ja,
und ich glaube, die können großen Mannschaften echt Probleme machen.
Ist jetzt Irak nicht unbedingt?
Nicht zum Start,
aber
nein.
Wer weiß, was da dann halt im Laufe des Turniers noch kommt. Wie gesagt, in der gleichen Gruppe wie Frankreich. Mhm. Und um 3 Uhr nach diesem Spiel startet dann auch die Gruppe J ins Turnier mit dem Weltmeister. Argentinien gegen Algerien. Und das fühlt sich für mich schon so ein bisschen nach Favoritenstolpern an.
Ja?
Weil es eben Algerien ist, ja.
Ja, okay.
Also ich habe da so leichte WM 2014 Vibes. Ich meine, Deutschland hat ja am Ende
Deutschland
noch gewonnen.
Und Deutschland um ein Haar gestolpert wäre.
Wenn es keinen Manuel Neuer gegeben hätte. Der hat ja damals wirklich gefühlt alle Positionen gespielt. Aber vielleicht ist es jetzt auch wirklich so, die Eindrücke auch der vergangenen Nacht, dass halt wirklich die Kleinen schon auch die Großen ärgern können.
Ja, total. Und Algerien ist jetzt ja auch gar nicht so klein, muss man sagen. Ne? Also es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, klar. Die bestechen immer noch durch die Art und Weise, Fußball zu spielen, wie 2014. Also sehr, sehr aggressiv, so wie ja viele nordamerikanische Mannschaften spielen. Aggressiv, intensiv, auf Umschaltsituationen aus. Mit Amoura, den kennen wir aus der Bundesliga von Wolfsburg, da hat er jetzt nicht jedem Spiel überzeugt. Nee. Das war in der WM-Quali anders, ist Torschützenkönig in der afrikanischen WM-Qualifikation gewesen.
Ja, man hat ja auch mit Ibo Maza, mit Chaibi von Frankfurt, du hast ja ein paar Spieler, die du aus der Bundesliga kennst. Argentinien auf der anderen Seite, 18 Spieler noch aus dem Weltmeisterkader mit dabei. Da wird dann auch so ein bisschen die Frage sein, welche Rolle kann Lionel Messi mit 38 Jahren noch spielen?
Ja, war ja in der Qualifikation immer noch der beste Torschütze von Argentinien. Ne? Und
ja, das stimmt.
Argentinien war das torgefährlichste Team in der südamerikanischen WM-Qualifikation. Man denkt ja ganz oft so, okay, wenn da noch so ganz viele vom letzten großen Titel dabei sind, dann ist es total schwer, da wieder den Hunger irgendwie reinzubringen,
ja,
in die Truppe.
Ja.
Ich habe jetzt überlegt, ob bei der Mannschaft, die sind alle jetzt so Mitte, Ende 20, weil die damals ja zu großen Teilen wirklich richtig jung waren. Ne? Also was weiß ich, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Alexis McAllister, die sind so 26, 27, 28 maximal. Also eigentlich sagst du bestes Fußballalter.
Ja.
Und das ist ja ein gewachsener kann die Mannschaft, kann eine Mannschaft nicht sein. Haben zweimal in Folge die Copa America gewonnen. Ich kann mir vorstellen, dass das in dem Fall vielleicht sogar ein Vorteil ist.
Wir gucken es uns auf jeden Fall an, live im Ersten. Mhm. Und danach gibt es wieder ein 6-Uhr-Spiel. Das ist perfekt für alle, die früh zur Arbeit müssen. Die können dann entweder Fußball gucken im ZDF oder den Audiostream auf dem Weg zur Arbeit hören. Und es ist Österreich gegen Jordanien. Es ist jetzt auf den ersten Blick, finde ich, nicht das Spiel, was so das ganz große Spektakel verspricht. Und Gregoritsch wurde auf der Pressekonferenz auch gefragt, womit er denn, wenn es ein Auto wäre, die österreichische Mannschaft vergleichen würde. Und das hier hat er gesagt.
Keine Ahnung, wie kann man das bezeichnen? Vielleicht sind wir anderen Pferdestärken gemessen so ein bisschen ein E-Auto, wo man denkt, es ist leise, aber es kann sehr, sehr zügig nach vorne kommen.
Ist er dann der Ego-Ritsch?
Ja, wahrscheinlich. Sorry. Aber ich finde, das mit dem zügig nach vorne kommen passt ja auch ganz gut. Also es sind nur 2 Spieler in dem Kader, die nicht bei einem Bundesligisten spielen oder mal gespielt haben. Also es könnte auch die Bundesliga, der Bundesliga-FC sein. Aber da ist schon auch extrem viel Qualität, finde ich, auch vor allem in der Offensive.
Ja, die Mannschaft ist ja auch gewachsen. Es gibt diese Erwartungshaltung ja nicht umsonst, haben ja auch eine tolle EM gespielt. dieser RB-Fußball, der irgendwie in Österreich beheimatet ist, ist ja durch Ralf Rangnick dann auch auf die österreichische Nationalmannschaft übertragen worden. Das wirkt alles schlüssig. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so weit gehen würde zu sagen, die sind so eine Art Geheimfavorit. Also irgendwie gibt es ja unzählige Geheimfavoriten und Österreich wird da auch mitgenannt.
Naja gut, aber logisch, wenn fast alle weiterkommen.
Also das stimmt auch. Ja, also was erwartest du von Österreich?
Ja, ich finde es auch total schwierig, aber ich finde dadurch, dass man die Spieler kennt und dass die teilweise auch echt geile Saisons hatten, traue ich denen das schon zu. Also du hast einen Konrad Leimer mit den Bayern, der eine super Saison hatte. Du hast die Mainzer mit drin, mit Porsche und Mvene, die halt auch eine fantastische Saison gespielt haben. Jordanien, Finalist im Afrika-Cup vor 2 Jahren gewesen, trotzdem krasse Außenseiter, zum allerersten Mal überhaupt bei einer WM dabei. Was erwarten wir von denen?
Tja, wahrscheinlich auch wieder guten, okay organisierten Defensivfußball mit hohem physischen Einsatz. Und dann werden sie versuchen, da möglichst viele Punkte zu erhamstern.
Ja, sie haben ja auf jeden Fall ein paar Beispiele schon gehabt bei dieser, wie man es machen kann. Das dann auf jeden Fall morgen früh um 6 Uhr, wie gesagt, im ZDF und bei uns im Audiostream in der Sportschau-App. Und morgen früh gibt es auch wieder das WM-Update.
Wir freuen uns jetzt schon, Leute. Wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei.
Also er grinst, er meint das wirklich ernst.
Ja, ich meine das wirklich ernst. Ich freue mich auf euch.
Bis morgen.